Drittes Kapitel. Schwere Probe für Zacharias. Hohes Räucheramt. Wenn der Himmel alles tut, was tut ihr? Vorlicht über Maria. Rom rechnet mit den bösen Templern ab. Ein schöner Abend im Arboretum. Hinweise über Räuchern. Verstand oder Omen. Das Schuldbuch in Gottes Hand. Vom kleinen Häuflein. Zacharias erhebt sich wie zerschlagen. Auf dem Wege zu Ataja trifft er Hilkia und Jojareb. Sie reden von Verrätern, die mit Römern Nachtgelage hielten. Er achtet ihrer nicht. Die Gedanken ziehen unablässig einen Kreis. Ataja ist trotz kurzem Schlaf erfrischt. So hat der gestrige Abend auf ihn eingewirkt. Als er den müden Zacharias sieht, fragt er verdutzt. Nanu? Zacharias setzt sich nieder. Ich weiß nicht, weicht er aus. Es ist zum Lachen, wenn... Sprich dich aus, fordert jener herzlich auf und setzt sich Zacharias gegenüber. Ihr beiderseitiges Vertrauen öffnet Zacharias seinen Mund. Ich habe von Elisabeth einen Brief bekommen. Steht denn da so Arges drin, dass dir Trost und Glaube schwindet? Wäre ich 10 Jahre jünger, würde es mich jubeln machen. Aber so, vor 8 Monaten war ich zum letzten Mal bei ihr und erspare mir, dass ich, alter Mann, noch einmal an die Wünsche meines Lebens dachte. Vor 5 Monaten teilte sie mir mit, sie würde Mutter werden. Um uns eine Täuschung zu ersparen, schrieb ich ihr zurück, der Wunsch hätte sie wohl krank gemacht. Wir müssten uns in Gottes Willen fügen. Gestern schrieb sie mir, es wäre wahr und in einem Monat wäre es soweit. Bringt es Segen oder Hohn? Wenn dich einer höhnt, sagt Ataja hart, dann setzt es etwas ab. Denk an Abraham und Sarah, die der Verheißung keinen Glauben schenkten. Klammer 1. Mose 17, 17, 18, 12. Trotzdem kam ein Isaak zur Welt. Und gebärt Elisabeth dir einen Sohn, wird er ein Auserkorener des Höchsten sein. Du tröstest gut, Ataja, doch wir haben heute keine Gnadenzeit wie dazumal. Ataja schüttelt ganz verwundert seinen Kopf. Keine Gnadenzeit? Wo Simeon bei uns ist und der Herr erscheint? Zacharias senkt beschämt die Augen. Wohin hat er sich verirrt, weil er die Verspottung fürchtet? Seine Hände zittern. Der Erste mischt ihm einen Trunk. Du hast heute Räucherdienst, in Klammer Lukas 1,9. Ich übernehme aber gern das Amt. Nein, die Wühler würden sagen, ich hätte gestern allzu oft gebechert. Sie haben mich schon angerempelt. Ataja ballt die Fäuste. Des Tempelsfriedens wegen wäre es mir recht gewesen, hätte der Quirin sie mit nach Rom genommen. Maluch kann das Räuchern vorbereiten, lenkt Zacharias ab. Über ihn war ich gestern sehr erstaunt. Ataja nickt. Manchmal denkt man, er kann kaum bis 7 zählen. Die Erläuterung auf seine Frage war so wunderbar, dass das Wort der alten Zeit auf die kommende, die neue heißen wird, genauest anzuwenden ist. Heiliges steckt in den Propheten. Zacharias hat das auch gemerkt, begibt sich aber mit noch ungelöstem Druck ins Allerheiligste. Bei keinem Amte unterlief ihm je ein Fehler. Heute muß zum ersten Male Maluch helfen, einiges sogar unauffällig richtig stellen. Es ist danach bis zum Räuchern, an welchem alle Priester teilzunehmen haben, während schon das Volk im Vorhof wartet, noch eine Stunde Zeit, in der der Räucherpriester ruht, weil der Dienst hernach 4 Stunden dauert. Zacharias dankt Maluch und bleibt zurück. Er kniet und fleht. O Herr, ich bin kein Abraham, der im hohen Alter Isaak empfing. Auch war mir nichts verheißen worden. Soll uns jetzt ein Kind geboren werden? Zacharias wagt nicht auszusprechen, was sein Herz zutiefst bewegt. Da klingt ein Wort vom Altar her. Muß Gott erst verheißen, wenn er seine Güte offenbaren will? Der Zweite sieht betroffen hoch. Hat Gott gesprochen? Nein, dessen ist er gar nicht würdig. Auf dem Teppich vor dem Hochaltar steht ein hehrer Geist. Licht flutet von ihm aus. Sein Antlitz ist trotz herber Strenge mit einer Milde überhaucht, die der Irdische nicht zu benennen wüsste. Nur fühlen kann er sie, und das bloß ungewiss. Er erschrickt in Seligkeit und Angst. Ist das nicht? Nein, Simeon nicht. Die Lichtgestalt, die so am Altar steht, als dürfe nie ein Mensch dort walten, sieht so. Er ist ganz verwirrt. Gott kann in einem Kleide der Allmächtigkeit erscheinen, wie Simeon es offenbarte. Da hört er jene Stimme fern von der Erde her schon weiterreden. Ob du würdig bist, Gottes Worte zu vernehmen, kannst du deinem Schöpfer zu entscheiden überlassen. Zacharias beugt sich bis zum Boden. Und seine Strenge wirkt in seiner Milde wie der Sauerteig im Mehl. In Klammer Matthäus 13,33. Geistig und auch irdisch. Deine Sorgen haben dich betrübt. Du hast dich stets bemüht, Gott treu zu dienen und warst des Tempels fester Halt. Darum hat der Herr sein Angesicht zu dir und zu Elisabeth gewendet, dass euch ein Sohn geboren wird. Denn Elisabeth ist eine fromme Frau. Dir war bewusst, wie wunderbar der Herr geholfen hat. Du hast, wie wenige, gesehen, dass die Herrschaft Roms gerecht gekommen ist. In väterlicher Milde wirkte der Erzieher, damit der Knabe Juda nicht so ganz verdürbe. Also handelt Gott mit jedem Menschen, wie nötig mit der ganzen Welt. Weshalb bist du nun verzagt? Warum siehst du Gottes Güte nicht? Kleinlaut erwidert Zacharias. 40 Jahre hoffte ich auf einen Sohn. Ich bin, er braucht nicht zu sagen, alt geworden. Die Frau hatte einen Traum, in Klammer Lukas 1,25, Und als ich bei ihr war, betete sie und ich klammerte mich an Gottes Füßen fest. Als die erste ungewisse Kunde kam, würgte mich der Zweifel. Allein das sah der Herr. Ich ergab mich seinem Willen. Darum leuchtet Gottes Güte über dir. Rede weiter. Ach, lieber du, der Engel Gottes, ich bin ein Himmelsfürst. In Klammer Daniel 10, 13. Aber dass du reden darfst, soll dich entlasten. Da will ich mir die Last von meiner Seele wälzen. Zacharias atmet schwer. Man wird mich verhöhnen und Elisabeth verachten. Nun schrieb sie obendrein, er soll Johannes heißen. Weiß sie denn, dass es ein Knabe wird? Du fragst? Ihr Traum hat sich erfüllt und ich überbrachte ihr den Namen vom Himmel her, Zacharias. Vom Himmel? Ich bin's nicht wert. Da tönt es wieder streng, so dass der Mensch sich abermals zu Boden neigt. Es ist ja fromm, wenn jemand Demut übt, aber wenn ihm eine Offenbarung wird, dann ist's Gott lieber, wenn man sich zu ihm erheben lässt. O, sagt Zacharias müde, Gott ist jetzt nicht da. Und wo? Falle nur nicht wieder hin, wenn ich ernsthaft mit dir rede. Weißt du nicht, wie mein Herz beschaffen ist? Ja, und ich kam, um dir zu helfen. Das klingt wie Simeons gute Stimme. Aber wäre er der Engel, der in des Schöpfers Herrlichkeit erschien, dann hätten sie ihn viel zu unwürdig aufgenommen. Dieses menschliche Erwägen lächelt Gottes Engel weg. Dein Sohn soll Johannes heißen. Du, Elisabeth und viele werden an ihm Freude haben. In Klammer Lukas 1, 13 bis 20. Er wird groß sein vor dem Herrn und viel Volks zu ihm bekehren. Er geht ihm voraus im Geist und in der Kraft Elias, um Gott die Straße zuzurichten. O, du Engel Gottes, sagt Zacharias. Elia war schon hier und es heißt, dass Gott ihn senden würde, ehe käme der große, schreckliche Tag des Herrn. In Klammer Maleachi 3, 23 bis 24. Soll mir ein Elia werden? Freund, erklingte sanft, Maleachis Prophetie betrifft das Innere des jetzigen Geschehens, wenn es sich auch irdisch zeigt. Dein Sohn wird lehren, taufen und bekehren, im Geist und in der Kraft des Elia, der ihn beschattet, in Klammer Johannes 1, 21. Denn er stammt vom Hause Michaels, aus erster Reihe. Auch du und Elisabeth seid nicht weit ab davon im Licht geboren. Ich muss mein Haupt verhüllen. Doch die Zunge bliebe dir, wird er korrigiert. Dürftest du die Herrlichkeit des Herrn erblicken? Das war gestern falsch, denkt Zacharias. Der Geist und die Kraft des Elia, sagt das Licht, sind stark genug für diese Zeit, die nicht mehr ertragen kann. Michael kommt mit des Himmels her, vom treu und wahrhaftig angeführt. In Klammer Offenbarung 19,11. in der letzten Stunde dieser Welt. Darauf bezieht sich Malachis Wort. An was ist es zu erkennen? Eine mir bittend gestellte Frage. Ich bin ja doch zu alt zu einem Sohn und Elisabeth. Du erkennst mich nicht, fragt das Licht. Oh, ich spürte, dachte, konnte doch nicht ahnen, holpert Zacharias durcheinander. Das Licht nimmt zu und überflutet ganz des Tempels Heiligtum. Zacharias ist geblendet. Nur mit abgeschirmten Augen ist die Himmelslohe zu ertragen. Und dann, ich bin Gabriel und stehe vor dem Herrn. Er sandte mich, um dir seine Güte zu verkünden. Du wirst verstummen bis zum Tag, an dem dein Sohn geboren wird. Nimm es nicht als Strafe auf. Es ist ein Zeichen Gottes für das Volk. Nun räuchere, und am Rauch soll man erkennen, wer mit dir gesprochen hat. Der Geist enteilt. Allmählich nimmt das Leuchten ab. Draußen wird man ungeduldig. Längst müsste der Räucherpriester mit dem Räucherfass Gottes Segen bringen. Jissur flüstert Ataja zu. Geh hinein, ihm ist etwas zugestoßen. Nach der Satzung darf ich nicht. Hilfe ist wichtiger als Satzungsform, drängt Nathan. Ataja schickt sich an, ins Allerheiligste zu gehen. Abseits wispern Jojareb und Hilkia. Der schläft seinen Rausch beim Räuchern aus. Ataja will hinein. Er ist geliefert, wenn er unsere Satzung bricht. In Klammern Lukas 13, 15, 14, 5. Sie haben sich zu früh gefreut. Wer sah, dass Simeon durch den Vorhang tritt? Unauffällig greift er nach Atajas Hand, aber nicht, um ihn am Hineingehen zu hindern. Ein Lichtglanz flutet aus dem Allerheiligsten heraus. In dieser Flut steht der zweite Hohepriester. Betroffen denken viele, so mag Mose ausgesehen haben, als er sein Gesicht verhüllen musste. In Klammer 2. Mose 34, 33 bis 35. Der Priester geht zum Volk hinaus, das Räucherfass dabei schwingend, aus dem der Rauch besonders weiß und lieblich duftend in die Höhe steigt. Doch vergeblich wartet man auf einen Spruch, den der Räucherpriester von der Bundeslade holt. Die Templer schließen sich in steigernder Besorgnis an. Doch die Gläubigen, als sie den Glanz auf Zacharias Antlitz sehen, sinken einmütig nieder. Wie ein starkes Flügelrauschen geht es über sie dahin. Die Wühler drängen sich zur vorbestimmten Stelle, wo sie mit dem Rädelsführer reden können. Während Zacharias räuchert, das Volk im Rausche eines neuen Glaubens ihn umlagert und ein Raunen durch die Reihen geht, er hat ein Gesicht gehabt. Seht den wunderbaren Rauch. Er ist von Gott erwählt. Ein Engel sprach mit ihm. Und anderes, was zugunsten des beliebten Priesters spricht, machen die Verschworenen sich einen anderen Vers. Das Glänzen täuscht, wer weiß, wie er's gezaubert hat. Seine Stummheit ist die Strafe Gottes für das Nachtgelage. Wir bringen diese Sache vor das Tribunat. Aber nicht, solange der Tribun bei uns verweilt, den hat der Magier Simeon eingewickelt. Mich wickelt niemand ein, sagt jemand leise, um die Feier nicht zu stören. Die Unkrautsäher fahren jäh herum. Durch die tiefe Andacht von Zacharias heilig stillem Amt hervorgerufen, fiel es keinem auf, dass Cornelius mit seinen drei Getreuen in den Vorhof eingetreten war. Jojareb und Genossen hatte er mit sicherem Blick erspäht und sich mit seinen Offizieren hinter sie gestellt. Schon längst werden sie beschattet. Einige schleichen fort, aber jeder hat schon in der nächsten Gasse eine Ronde im Gefolge, die sie in das Richthaus bringt. Jojareb und Hilkia befiehlt Cornelius am nächsten Tag zu sich. Die Szene hat sich unauffällig abgespielt. Als sich der Vorhof leert, treffen sich die Tempelfreunde und die Römer. Das Verstummen Zacharias macht manchen Priester stutzig. Muss eine Strafe sein, sagen mehrere. Als man hört, dass Cornelius vom Räucherfest nichts wusste und nur so gekommen sei, doch vom Amt des Zacharias überwältigt, gern dem Gottesdienste lauschte, da merkt man es, dass er nicht eingeladen war. Das lässt die Wankelmütigen wieder ganz zum Stummen finden. Dieser wird von Simeon und Hanna aus dem Hof geführt. Sie betten den Erschöpften auf sein Lager. Als Simeon zu den Harrenden kommt, wird er mit vielen Fragen überhäuft. Athaja sagt ja gleich: Er hatte sicher eine große Offenbarung, was der Glanz auf seinem Angesicht bestätigt. Auch trug er eine schwere Last, und er hat, vielleicht wie Jakob am Pnil, mit Gott, in Klammer 1. Mose 32, 31, oder einem Engelsgeist gekämpft. Auf Simeon schauend, erschrickt er jäh. Dass dieser Gottesengel ist, was weniger am Äußeren als mehr an seiner Wesensart und Lehre zu erkennen war, weiß er ja. Aber nun sind nicht dessen Augen solchem Strahle gleich, wie er aus dem Heiligtume drang? Da bekennt der Römer: Ich ahnte bald, dass du, der so menschlich kam, kein Irdischer bist. Du nanntest ja dein Vaterland das Imperium. Ein Athenerweiser, den ich darum befragte, erklärte mir, man könne dieses Wort nicht richtig übersetzen. Es hieße etwa Feld des Lichtes oder ganz hoch gedacht, Ur-Universum. Und du weißt, Simeon, dass ich daran glaube. Hast du dich zu weisem Zweck verhüllt, so nenne ich dich Simeon. Im Herzen bist du mir ein Fürst des Herrn. In Klammer 1. Mose 23,6, Josua 5,14. Daniel 10, 13. So sah dich sicher Zacharias. Allein nach dem Warum sollten wir nicht fragen. Würde ich dich auch als Fürsten sehen, da verstummte ich wie unser Freund. Ich werde Zacharias zu beschützen wissen. Athaja drückt den Römer wortlos fest an seine Brust. Zu diesem sagt Simeon: Du bekommst Gelegenheit, ihn und andere zu schützen. Bleibe eine Woche. Der Tribun erwidert: So wörtlich meinte ich es nicht, du bist ja am Werk. Schon gut, nickt Simeon. Täte der Himmel aber alles, was bliebe euch für Arbeit übrig? Wahr, lässt sich Obadnia vernehmen. Ein jeder soll das Seine tun. Geschieht es außerdem zur Freude Gottes, so kann es Segen bringen, selbst wenn es bloß durch unsere kleine Hände geht. Was wird geschehen? Ich will, der sonst selbstsichere Römer stockt. Du wirst das Rechte tun, beruhigt Simeon. Fein, nun etwas anderes. Ich kam im Auftrag des Kyriens nach dem Mägdlein Miriam zu forschen. Da ist nur das Beste zu berichten, erklärt Ataya. Niemand ahnt, was indessen mit dem reinen Kind geschah. Und so fährt der Erste fort. 14-jährige Mädchen müssen aus dem Tempel. Miriams Eltern waren, genaues weiß ich aber nicht, von der Besatzung ausgewiesen worden. Da sie vom Stamme Davids war, konnten sie ihr Kind, um es vor ungewissem Schicksal zu bewahren, dem Tempel anvertrauen. Wo sie sind, ist nicht bekannt. Ataya sieht Simeon prüfend an, doch dieser schweigt. Sollen Miriams Eltern nach Gottes Ratschluss nicht in das Geschehen einbezogen werden? Miriam, die man jetzt Maria nennt, ist einem ehrwürdigen Manne übergeben worden, der direkt dem Hause David angehört. Er ist so angesehen, obwohl einfachster Herkunft, dass wir für Maria keinen besseren uns wünschen konnten. Außerdem entschied das Los. Sie ist schon Monate bei ihm. Übrigens sind er und Maria mit Zacharias und dessen Frau Elisabeth verwandt. Ich bin beruhigt, entgegnet der Tribun. Quirinius wollte, dass ich sie persönlich sehe. Du wirst sie sehen, wenn der Glanz des Himmels ihr die Mutterkrone gibt. Die Mutterkrone? Fragt man entsetzt. Wie meinst du das? Wohl können ihre Mädchen sehr früh Mütter werden, aber... Warte ab, erklingt es sanft. Das Wunder wird euch fröhlich machen. Oh, Simeons Stimme härtet sich. Erst werden schmutzig raue Hände nach der feinen Blüte greifen. Darum warne ich, wappnet euch und glaubet fest. Betretenes Schweigen, Hisior seufzt. Ich ahne, wie vor unserem Tore etwas lauert, das den Glaube nehmen könnte, wenn wir Simeon nicht hätten. Wenn ihr Gott nicht hättet, sagt der Lichtfürst ernst. Du weißt ja, wie ich's meinte, entgegnet Hisio. Selbstverständlich soll der Herr für uns der Erste und der Letzte sein. Mit diesem Glauben könnt ihr Gott empfangen, lobt Simeon, mit ihm auch einst zu eurer Zeit ins Feld des Lichtes gehen. Keiner von den treuen Templern ahnt, dass sie abberufen werden, bevor das Siegel der Erlösung durch das Vollbracht für die Urheberin des Falles aufgebrochen werden wird. Cornelius hat entgegen seiner Absicht Jojareb und Hilkia schon am Nachmittag zu sich befohlen. Er versucht mit Ernst und Güte auf sie einzuwirken, aber wer verbohrt ist, bleibt verbohrt. Als sie außerdem verdreht von damals sprechen, wo doch Quirinius statt des verdienten Kerkers nur die Schreibarbeit diktierte, da ist es mit der römischen Ruhe wieder mal vorbei. Ihr Pack, brüllt der Tribun, eher wird aus einem Schwein ein Reh, als aus euch ein Priester. Ihr seid so gesinnungsdreckig, dass ich keine kaiserliche Rolle über euch beschmutzen will. Tut, was ihr wollt, aber, er tritt drohend auf sie zu, ihr entkommt mir nicht, wenn ihr unterm Volke weiter wühlt und, noch bedrohlicher werdend, wenn ihr im Tempel Unheil stiftet. Bis jetzt! Die arg Bedrohten weichen bis zur Wand zurück. Hat der Tempel sein eigenes Gericht behalten, sofern kein Delikt die Besatzungsmacht betrifft, wie euer ekelhafter Vierfürst sein zum Glück eng gezogenes Recht besitzt. Merket aber auf, ich veranlasse Augustus, das Recht zugunsten guter Israelen aufzuheben, sobald ich dies für gut befinde. Und dann, Cornelius treibt die aschfahl gewordenen von einem Winkel in den andern. Seid ihr dem Quirin Quirinius ausgeliefert? Geht! Euch, Gesindel, mag ich nicht mehr sehen. Cornelius stützt sich auf einen Fenstersims, nicht merkend, wie die zwei Männer wie Ratten durch den Vorhang schlüpfen, dafür schwer besorgt Forestus eingetreten ist. Ich glaube, keucht Cornelius vor sich hin, auch der Schöpfer muß so zornig sein, wenn er solch Gelichter vor sich sieht. Er wirft sich auf sein Ruhebett. Forestus mischt ihm einen Trank nach Simeons Rezept. Das tut gut. Gierig trinkt Cornelius. Manchmal denke ich, wie schön es sei, wäre ich auf meinem Gut Ancona und könnte dort mit Weisen über Gottes Wort und Werke reden. Ja, das wäre fein, stimmt Forestus bei, dem das Soldatenleben auch nicht mehr behagt. Fata Morgana, im Nu ist Cornelius entschlummert. Pilatus fragt Forestus, was es denn gegeben hätte. Man hat das Toben des Tribuns im ganzen Haus gehört. Nichts Besonderes, winkt dieser ab. Eine Tempelsache, lügt er halb, die den Tempelrichtern untersteht. Der Tribun war in seiner Ruhe aufgescheucht. So? Glaubwürdig klingt das nicht. Pilatus muss sich mit dem Bescheid zufrieden geben, und dem alten Pontius ist die Sache einerlei. Als Cornelius erwacht, führt er ein Selbstgespräch. Eigentlich hätte ich nicht zu brüllen brauchen. Simeon hat mich oft ermahnt. Die Angebrüllten werden dadurch auch nicht besser. Was ist man für ein Häuflein Pech? Ich bin noch jung, da braust. Halt, entschuldige dich nicht, römischer Tribun, belächelt er sich selbst. Über Manneswut steht Manneszucht, hat Quirinius gelehrt. Ja, der kann's, der haut nicht daneben, wie es mir passiert. Plötzlich schellt er laut. Forestus eilt herbei. Heute scheint es mild zu bleiben. Der Tribun sieht prüfend nach dem Himmel. Wir wollen die paar Tage nutzen, Lade unsere Freunde ein, wir gehen in das Arboretum. Ascanius soll die Diener überwachen. Seit sie mit uns erscheinen, nennt Cornelius sie nicht mehr Sklaven, trotzdem sie offiziell noch solche sind. Sorgt auch für genügend Fackeln und für Feuerbecken, falls der Abend herbe Kühle bringt. Alles andere besorge ich. Der Tempeldienst war heute streng, doch wie die Menge durch das wundersame Räucheramt des stummen Zacharias einem Glaubensrausch verfiel, so wollen auch die Freunde nichts versäumen, solang der Himmel ihnen Simeon belässt. Denn wer weiß, welche Wolken sich am nächsten Morgen türmen. Es ist viel Lichtkraft aufzusparen. Daher eilt man gerne in das Tribunat, auch Zacharias, den keiner missen mag. Man geht mit ihm, wie ausgemacht, ganz selbstverständlich um. Gar nicht so, als wäre er ein kranker Mann. Das gibt ihm sein Selbstvertrauen wieder. Im Laufe des Gesprächs wird über vieles debattiert, auch welchen Sinn das Räuchern habe. Zum Verwundern stellte Samnus diese Frage. Eigenartig, sagt Betatia. Der amtierende Hohepriester entnimmt wahllos aus den aufgelegten Rollen für den Tempel und für das Volk die Sprüche. Man sagt, Gottes Finger habe diese Stellen angekreuzt. Es erwies sich oft, dass sie wie zugeschnitten schienen, allerdings auch manchmal umgekehrt. Längst fällt mir aber schwer, daraus ein Omen zu ersehen. Ein Omen soll's nicht sein, betont Jaor. Mit solchen rechnen Menschen, die nicht fest im Glauben sind. Gideon bat aber um ein Omen, und Gott gab zweimal Antwort durch das Fell, entgegnet Passur. Ich erblickte einen Unterschied zwischen einem Zeichen Gottes und einem Omen, sagt Koliosses überlegen. Leider kann man beides umso mehr verwechseln, je weniger man sich selber prüft. Wir Römer sind in Omen groß, mischt Ascania sich ein. Ich bat früher stets um solche und richtete mich danach. Bist du immer gut gefahren? Fragt Galal interessiert. Ascanius hebt die Hände hoch. Manchmal ging es auf, wenn nicht, so dachte ich, dass ich das Orakel selbst verdarb. Welch schöner Isis-Schleier, lacht der Tribun. Damit geht man jeder Logik aus dem Weg. Simeon nimmt den Faden auf. Man soll all sein Tun mit Logik und Verstand erwägen. Dazu dient der Glaube. Wähnet aber nicht, dass dies der beste Glaube wäre, wenn man die Felle auf die Tenne legt und wartet, was der Himmel tut. Unbedingten Glauben und eigenes Tun zu paaren, gelingt nicht leicht. Wer im festen Glauben steht, erlangt auch den Verstand, der ihm ohne Omen hilft. Beigepflichtet, ruft Josabat. Halte wenig von der Fragerei, aber anderes steht mir im Sinn. Dem Aaron wurde einst das Räuchern anbefohlen, in Klammer 2. Mose 30, 7. Zu Isais sagt Gott, dass ihm die Räucherei ein Gräuel sei, in Klammer Jesaja 1, 13. Gott widerspricht sich nicht, nur habe ich die Nuss noch nicht geknackt. Die Schale ist nicht allzu hart, schmunzelt Simeon. Bei zwei verschiedenen Worten gleichen Inhalts muss man Zeit und Umstand mit erwägen. Zu Aarons Zeiten war das Amt noch rein. Übrigens verband Mose damit, den Rest von abzubüßenden Strafen zu erlassen, Gaben für die Armen auszuteilen und Fürbittgebete vorzubringen. Insofern war das Räuchern ein gesegnetes Amt. Ganz anders später. Man betete kaum für andere, höchstens gegen Geld. Noch weniger gedachte man der Armen oder daran, Schulden zu erlassen. Also war es Gott ein Greuel. Simeon, unterbricht Hilkio, warum sind wir Heutigen so dumm, dass wir das nicht selber merken? Wie Schuppen fällt es von den Augen, derlei Widersprüche Gottes haben mich schon oft bedrückt. Das seid ihr nicht, berichtigt Simeon. Es fehlte nur an einem Lehrer. Israel hat oftmals die Propheten ungehört gelassen und seit 400 Jahren keine mehr bekommen. Nun genügt ein Beispiel und jetzt werdet ihr selber weiter schöpfen können. Cornelius zupft verlegen an der Toga, sagt aber schließlich: Du gabst mir früh ein gutes Wort. Ich würde in der Zukunft richtig handeln. Vielleicht, wenn mein Brauseschädel graue Haare hat. Denn am Nachmittag, Simeon, ich hatte mir fest vorgenommen, Ruhe zu bewahren, aber wenn man sowas hört. Ihm stieg das Blut schon wieder hoch. Simeon lacht. Dein Brausekopf ist mir ganz lieb, wenn es auch ohne Brausen besser ginge. Den Argen Angst zu machen, könntest du in Ruhe mit noch größerem Nachdruck tun, und dein Herz behielte seine Kraft. Nun, es gelingt dir noch, ehe du ergraust. Den Argen aber kam dein Donnerwetter recht. Weshalb konnte ich sie nicht bekehren? Das verstehen viele nicht, mischt sich Hanna ein, die mit den bekannten Frauen auch geladen war. Du bemühtest dich, mein Sohn, nur die Geduld war rasch verbraucht. Dann kam Biegen oder Brechen. Du sagtest hinterher, bei sowas müsse auch der Schöpfer zornig werden. Recht hast du ja. Es fragt sich bloß, ob sein Zorn durch Heftigkeit sich entlädt oder ob er andere Wege weiß. Letzteres ohne Zweifel, doch ich bin kein Schöpfer, liebe Mutter Hanna, bin ein winzig kleines Ding in seinem ungeheuren Wunderwerk. Darum sieht er freundlich drein. Das Danebengreifen ist nicht schlimm, wiegt man es durch Mühe auf. Wo diese fehlt, neigt sich die Fehlerschale tief. Aber einmal ist es auszugleichen, so oder so. Dazu fragt Maluch. Gott sprach: Die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. In Klammer 1. Mose 15, 16. Und ich will nur ein armes Häuflein übrig lassen. Dagegen, dann vergeben denen, die ich übrig lasse. Sophania 3, 12, Jeremia 60, 20. Sinngemäß könnte man verstehen, dass Gott nicht den Weg der Übeltäter hemmt, um sie späterhin zu strafen. Wie ist das zu verstehen, Mutter Hanna? Im Schöpfungsausgleich stehen Schuld und Sühne gegenüber, hört man sie erklären. Schulden stehen nicht nur zwischen Mensch und Mensch, denn jede Schuld erzürnt den Herrn. Man muss also sühnen, was weltgerichtlich selten möglich ist. Jemand schlägt einen anderen zu einem Krüppel. Er wird bestraft. Ist der Geschlagene damit gesund zu machen? Nein. Wieso wird in diesem Falle Gott der Gläubiger der Schuld? Oh, ganz einfach. Der Höchste schuf aus seinem Atma seine Lebenskinder. Sie gehören ihm auf ewig an. Sind sie nun sein Eigentum, so hat er allein das Recht, ihr Soll und Haben auszugleichen, ganz besonders, wenn sie gegenseitig sündigen. Derjenige, der einem anderen Böses tut, ihn schlägt oder jemand sogar tötet, ist in erster Linie der Schuldner seines Schöpfers. Würde aber Gott bei jedem Einzelfall das Schuldbuch in die Hände nehmen, dann hätte er, zumal für diese Welt, kaum anderes zu tun, als Strafen zu verhängen. Der schwerste Kerker für die Gefangenen seines Rechts ist jener des Gewissens. Auch mit dem Leibestod wird der Gewissenskerker sich nicht öffnen, wenn nicht zuvor das meiste auszugleichen war. Wird Gott so unnachsichtig sein, selbst wenn viele Menschen es verdienen? Nein, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Nur sollte niemand darauf pochen. Gott wäre ja die Liebe und müsse also auch verzeihen. Ihr versteht, dann gäbe es kein Ausgleichsrecht. So aber sieht die Sache aus. Ein Mensch kann, auch wenn er auf der Welt der Sünde unterworfen ist, manch Gutes tun. Gott schreibt Gut und Böse auf. Das rechnet er in jeder siebenten der Sabbatsekunde des Schöpfungstages ab. Da in diesen laut der Reihenfolge seiner Eigenschaften die siebente dominiert, wird dennoch trotz gerechter Abrechnung die Grunderlösung wirken. Allerdings, bezahlen muss man eine jede Schuld, wenn auch eine Zahl von ihr erlassen werden wird. Gott sieht voraus, wie sich eine Rechnung stellt und kann daher sagen, ihr Maß ist noch nicht voll. Demnach nicht, ob er bloß wartet, um ein unnachsichtiges Gericht zu halten, sondern ob sich zwischendurch ein Haben bildet. Von Güte und Verzeihung leitet er ein Warten ab. Auch bedeutet das, Maß erst noch voll werden, eine Abrechnung im Lichte der Erlösung. Das übrig bleiben lassen ist keine Absicht, was die Gläubigen beträfe. Es wäre leicht, jene zu erretten, die sich erretten lassen wollen, wie man gute Kinder lieber hat als böse. Nein, die durch den Sturz gefallenen will der Herr erlösen. Zudem Häuflein gehören solche mit, denen laut Jeremia vergeben wird. Wohl gibt es einen Unterschied zwischen denen, die sich im Mitopfergang vom Weltgericht beladen lassen, und den mühseligen, in Klammer, Matthäus 11, 28, die eigenwillig fielen, von denen es ja heißt, du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten, in Klammer, Jesaja 43, 24. Aus Gottes Güte bleiben aus den beiden Teilen Häuflein übrig, die neues Licht in die Materie tragen. Wie oft waren solche Häuflein Samenträger für das Licht? Nun verstehet ihr, dass Gott nie willkürlich irgendwelche sich erhält. Genau verstehe ich es nicht, bekennt Ascanius. Trotz Freude auf den Posten gehe ich nicht gerne fort. Ich werde in Achaia einsam sein. Hanna lächelt. Warte, im hohen Alter wirst du Samenträger finden für einen, der in deine Gegend kommt. Merke dir den Namen Paulus. Er wird in Griechenland Gemeinden gründen, die du beschützen sollst. Ja? Fast ungläubig gefragt. Simeon bestätigt aber Hannas Wort. Darüber ist der Römer froh. Mit verstohlenen Blicken auf Zacharias, der kaum seine Müdigkeit verbergen kann, sagt Ataja. Es soll unser Austausch heute Abend nicht so lang hinausgezogen werden. Zwar hätte ich noch ein paar Fragen, doch sie verlangen einen längeren Disput. Nun, ein halbes Stündchen können wir noch bleiben, falls dies unser Gastgeber auch so will. Allemal, nickt Cornelius liebenswürdig. Über Tag habe ich viel Dienst, doch für unsere Abende mache ich mich frei. Am letzten seid ihr nochmals meine Gäste. Man dankt dem Tribun. An den nächsten 5 Abenden wollen Obadnia, Jaor, Hilkior, Ataja und der Kaufmann Samnus Gastgeber sein. Da letzterer ein schönes Haus besitzt, so ist sein Angebot willkommen. Cornelius fängt wieder an. Weshalb unterscheidet ihr im Tempel allzu streng das Allerheiligste? Die Hallen Salomos samt Räumen als Heiligtum und den Vorhof? Es gibt in unseren Tempeln allerdings auch Teile, die dem Volke nicht geöffnet werden, aber bloß aus Vorsicht wegen Dieberei und ungehöriger Manier, in die leicht das niedere Volk verfällt. Gerät einer ohne arge Absicht in solch inoffiziellen Teil, dann ist's kein Verbrechen und wird deshalb nicht bestraft, wie ihr es tut. Nach Simeons Lehre sind dem Schöpfer alle Lebenskinder lieb, wenn sie auch, wie ich, immer mal daneben tappen. Ich würde darin keine Strafwürdigkeit erblicken, wenn, sagen wir, der Kaufherr Samnus Sehnsucht hätte, auch einmal ins Allerheiligste zu treten, was für mich bedeutete, in Gottes Nähe zu gelangen, wenigstens dem höheren Gefühle nach. Ataja resigniert. Althergebrachtes ist schwerlich zu bekämpfen. Würde ich nach besserer Erkenntnis allem Volk das Allerheiligste vergönnen, glaube mir, Tribun, man würde mich in Engstirnigkeit des Dogmatismus richten. Sogar unsere Freunde Tolar und Jaor könnten mich nicht retten. Fast erkenne ich, sieht der hohe Priester hell, als wenn es Gott auf dieser Welt kaum anders ergeht. Er bringt das Lebensbrot und es wird verachtet werden. Er gibt den Lebenswein, doch man schüttet diesen in den Sand. In Klammer Matthäus 22,5, Johannes 6, 26 bis 35. Sie wären alle froh, einmal das Allerheiligste zu sehen. Hernach aber würden sie die unverstandene Mose-Satzung mir als zerbrochenen Rechtsstab vor die Füße schleudern. Das ist wahr. Viele Templer, Pharisäer, Hohe und das Volk hängen umso mehr am Satzungswort, je weniger sie den Kern derselben und der Gottgebote anerkennen, Die Einhaltung hemmt sie in ihrem Tun. Nach außen brüsten sie sich als die echten Israelen. Innen sind sie faul und hohl. In Klammer Matthäus 23, 27. Welch hartes Wort aus Mutters Hannas Mund, da sagt Simeon. Gottes Güte leuchtet auch in dunkler Nacht. Morgen sage ich euch einiges darüber. Zudem geschieht etwas, was gleichfalls zum Exempel dient. Nun sagen wir dem Freund Cornelius für diesen schönen Abend unseren Dank. Zu danken habe ich, wir alle, Gott erwies uns seine Freundlichkeit. Das ist ein Liebeswort. Man geht fröhlich heim, auch der stumme Zacharias.